Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum letzten Info dieser Woche auf Rabe. Heute steht bei uns Österreich im Vordergrund. Yes, we can wird dort im Moment gerufen. Links- und liberal denkende Menschen sind voller Hoffnung, den Aufstieg der rechtsradikalen FPÖ endlich zu stoppen bei den Bundespräsidentschaftswahlen am Sonntag. Und die Tour de France verschlingt für 3 Tage mehr als das Doppelte an Steuergeldern als die Reitschule während einem ganzen Jahr. Im Radioblog schaut Willi Egloff auf eine spannende Debatte im Stadtrat voraus. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Michael Spahr.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir kommen zu den aktuellen Meldungen. Die Glyphosat-Forschung könnte von Chemiekonzernen zurechtgebogen worden sein, das berichtet der Infospäber basierend auf Recherchen des Guardian. Ausgerechnet jetzt muss die EU entscheiden, ob der Inhaltsstoff vieler Pestizide in Europa verboten wird. Soeben hat die Weltgesundheitsorganisation WHO eine Studie veröffentlicht, dass Glyphosat-Rückstände in Lebensmitteln doch nicht krebserregend seien. Jetzt stellt sich heraus, dass hinter dieser Studie unter anderem Mitglieder eines Forschungsinstituts stecken, das unter anderem Geld erhielt von Monsanto und einer Lobbyorganisation, die mit den Chemiekonzernen Syngenta, Dow Chemicals, DuPont und Bayer verbandelt ist. Laut dem Spiegel konnte sich die EU vor allem auch deshalb nicht zu einem Verbot durchringen, weil die Fronten im mächtigsten EU-Land, Deutschland, verhärtet sind. Die SPD ist für ein Verbot, die CDU-CSU möchte Glyphosat weiterhin erlauben. Ab heute hat das ostasiatische Land Taiwan eine Präsidentin. Tsai Ing-wen tritt ihr Amt an. Ihre ehemalige Oppositionspartei DPP hat die letzten Wahlen gewonnen. Laut SRF ist die Partei eher Festland-China-kritisch. Taiwan oder die Republik China ist eine große Insel vor der Volksrepublik China. Die Volksrepublik beschaut die Insel nach wie vor als eine abtrünnige Provinz, die eigentlich zu Festland-China gehört. Taiwan wird seit der Revolution in China vor fast 70 Jahren unabhängig regiert. Allerdings wurde das Land nur von wenigen Staaten als souveräner Staat anerkannt. In den letzten 30 Jahren des großen Wirtschaftswachstums der Volksrepublik China haben die Beziehungen der beiden Länder große Fortschritte gemacht. Die taiwanesische Wirtschaft ist heute eng verbunden mit der Wirtschaft auf dem Festland. Laut SRF muss die neue Präsidentin folglich einen Mittelweg in ihrer Politik gegenüber Festlandchina oder der Volksrepublik finden. Reporter ohne Grenzen verurteilt die Verurteilung der iranischen Menschenrechtsaktivistin Narges Mohammadi. Mohammadi muss für 10 Jahre ins Gefängnis wegen Verschwörung gegen die Islamische Republik. Sie arbeitet für das Zentrum für Menschenrechtsverteidiger, das von der Friedensnobelpreisträgerin Shirin Ebadi gegründet wurde. Laut der Menschenrechtsorganisation Reporter ohne Grenzen gehört es im Iran nach wie vor zur Tagesordnung, dass kritische Medienschaffende und Blogger verhaftet werden. Nicht nur in der Stadt Bern wird über grüne Wiesen gestritten, sondern auch in der Nachbargemeinde Muri. Laut der Berner Ausgabe des Tagesanzeigers, der Bund, spaltet die Initiative «Grün bleibt grün» die Bevölkerung. Diese verlangt, dass bestehende Landwirtschafts-, Bauernhof- und Grünzonen für 15 Jahre nicht mehr zu Bauland umgezont werden dürfen. Abgestimmt wird darüber in 2 Wochen. Dann wird auch in Bern über die Zukunft einer Grünfläche abgestimmt, nämlich über das Vierer- und Mittelfeld. Die Diskussion dazu hören Sie am Montag im Rabe-Info. Das bringt uns zum Wetter. Morgen Samstag ist der Frühsommer definitiv zurück bei viel Sonne und einer Höchsttemperatur von 22 Grad. Übermorgen Sonntag beginnt der Tag ebenfalls sonnig. Gegen Abend steigt das Risiko auf Gewitter. Das Thermometer zeigt maximal 20 Grad. Die nächste Woche beginnt erst einmal kalt und nass. Danach sollte es wieder sonnig und warm werden.
Rabe-Info.
Österreich steht vor einem Scheideweg. Dieses Wochenende findet der zweite Wahlgang der Präsidentschaftswahlen statt. Zur Auswahl stehen überraschenderweise keine Vertreter oder Vertreterinnen der traditionellen Regierungsparteien SPÖ und ÖVP. Sondern Österreich hat die Wahl zwischen dem Populisten Norbert Hofer von der rechtsradikalen FPÖ und dem liberalen Grünen Alexander Van der Bellen. Die Vertreter der grossen Regierungskoalition aus ÖVP und SPÖ hatten im ersten Wahlgang das Nachsehen. Und sie reagierten auf diese Schlappe mit einer Regierungsumbildung. Der höchst unpopuläre SPÖ-Bundeskanzler Werner Faymann trat vor einer Woche zurück. Vorgestern präsentierte sein Nachfolger, ebenfalls ein Sozialdemokrat, Christian Kern, ein neues Kabinett. Einen Ausschnitt von seinem ersten öffentlichen Auftritt als Kanzler hören wir uns kurz an. Aufgezeichnet von ORF.
Ich glaube, es ist eine Analyse, die viele in diesem Land teilen, dass wenn wir so weitermachen, und ich habe dabei auch ganz besonders die Bundesregierung im Auge, wenn wir dieses Schauspiel weiterliefern, ein Schauspiel der Machtversessenheit und der Zukunftsvergessenheit, dann haben wir nur noch wenige Monate bis zum endgültigen Aufprall, wenige Monate, bis das Vertrauen und die Zustimmung in der Bevölkerung restlos verbraucht sind. Ich kann Ihnen sagen, mir ist es so gegangen wie Ihnen, nach jeder Pleite, nach jeder Panne, nach jeder Niederlage zu hören, wir müssen in den Gremien beraten und die Leute da draußen und ich weiß nicht, was für Formeln es alle gibt. Mir ist es genauso gegangen wie Ihnen als Staatsbürger, ich konnte das schlicht und einfach nicht mehr hören. Wir haben in der Vergangenheit intensiv politische Fragestellungen wie etwa die Asylfrage diskutiert. Und natürlich ist das eine Frage, die unter den Nägeln brennt, die massive soziale Auswirkungen hat und die ja im engsten Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Entwicklung zu sehen ist. Aber mein Projekt und unser Plan ist es, die Hoffnung zu nähren und nicht die Sorgen und die Ängste, die die Menschen haben. Unser Ziel muss es sein, den Glauben an die Zukunft in diesem Land wiederherzustellen und unser Ziel muss es sein, dass die Menschen in diesem Land, die heute leben, fest davon überzeugt sind, dass es ihren Kindern eines Tages besser gehen wird als ihnen. Ich halte zwei Politikkonzeptionen für wichtig, die wir in dem Kontext verfolgen müssen. Der erste Plan ist, wir brauchen eine kurzfristige Trendwende. Wir wissen, dass die Stimmung im Lande schlecht ist. Das ist nicht nur ein psychologisches Motiv, sondern hat auch fundamentale Gründe, wie ich ausgeführt habe. Und diese schlechte Stimmung gilt es zu drehen, weil am Ende des Tages die größte Wachstumsbremse in der Wirtschaft ist die schlechte Laune. Damit wir diese Laune ändern, wird es aber nicht reichen, nur die Schaufenster zu behübschen, die Dekoration zu verändern, sondern das heißt, dass wir reale Politikvorschläge machen müssen, die sich rund um unsere Themen Beschäftigung, Einkommen, von dem man lohnen kann, Entwicklung der Bildungsstandards, die uns in die Zukunft führen, bringen. Wir werden da versuchen, kurzfristig gegenzusteuern. Wir wissen aber auch, dass die Maßnahmen und Instrumente, die wir haben, eingeschränkte Wirksamkeit haben. Aber es geht mir nicht nur darum, einen Plan für 2020 zu entwickeln, sondern mir geht es auch darum, einen Plan, wie sich unsere Gesellschaft 2025 entwickeln soll. Es geht darum, Österreich zukunftsfit zu machen. Und ich glaube, auch da wieder muss das Leitmotiv sein, weg von dieser Ängstlichkeit und der Sorge und hin zu einer Konzeption, die die Hoffnungen und die Chancen in den Mittelpunkt stellt. Ja, unser politischer Kosmos hat sich verändert durch die Globalisierung und den technologischen Wandel. Ja, wir werden vor immense Herausforderungen gestellt und müssen mit der Gefahr rechnen, dass ganze Gesellschaftsschichten deklassiert sind. Wir wissen, dass Abstiegsängste mittlerweile nicht mehr nur schlecht ausgebildeten Zuwanderern vorbehalten sind, sondern wir wissen, dass diese Sorgen mittlerweile die Mittelschicht erreicht haben. Damit haben wir uns auseinanderzusetzen. Mag sein, dass das naiv ist, mag sein, dass Sie das für optimistisch halten, aber ich bin davon überzeugt, wenn wir jetzt nicht kapiert haben, dass das unsere letzte Chance ist, dann werden die beiden Großparteien und diese Regierung von der Bildfläche verschwinden und wahrscheinlich völlig zu Recht.
so die Worte des frisch gebackenen neuen österreichischen Bundeskanzlers Christian Kern. Das nächste politische Großereignis steht jetzt vor der Tür. Auch wenn der Bundespräsident in Österreich nicht so wichtig ist wie der Bundeskanzler, könnte die Präsidentschaftswahl am Sonntag auch Folgen für die Zukunft der Regierung haben. Gleichzeitig auch für die Zukunft von rechtsextremen und rechtspopulistischen Parteien in ganz Europa. Was kommt da auf unser Nachbarland zu und auf uns zu? Das habe ich den Wiener Kolumnisten und Journalisten Robert Miesig gefragt.
Ja, die Auswahl ist die zwischen einem Kandidaten einer populistischen rechtsradikalen Partei, der eigentlich offen sagt, dieses Bundespräsidentenamt auch in ein erstes Puzzlestück autoritären Regierens à la Orban oder Putin umzuwandeln. Und der andere ist ein liberaler Grüner, eher einer aus der politischen Mitte, wenn man so will, der ein überzeugter Demokrat ist. Das ist mir sozusagen die politische Unterschied. Der eine ist sozusagen ein eher jüngerer Mann, also der rechtspopulistische Kandidat, und Van der Bellen ist halt eher ein älterer Herr. Das hat natürlich ein bisschen den Wahlkampf auch überschattet, weil das ganze Element von Schwung und Energie lag dann natürlich bei den Rechtspopulisten. Das war natürlich ein gewisser Nachteil. Und am Sonntag werden wir sehen, wie das ausgeht. Ja? Also meine Stimmung ist nicht schlecht. Also ich glaube, dass es sich ausgehen wird, dass Van der Bellen das gewinnt. Aber ganz sicher weiß ich es erst am Sonntagabend. Ne?
Auch sonst ist Österreich politisch am Beben, könnte man sagen. Noch vor einer Woche haben Sie in Ihrem Videoblog bei der Zeitschrift Der Standard haben Sie gesagt, Faymann muss zurücktreten. Wenige Stunden später hat er es dann auch getan. Jetzt gibt es eine neue Regierung, immer noch eine große Koalition von ÖVP und SPÖ mit Christian Kern. Wie lange können die das noch durchhalten? Besteht die Gefahr, dass schon bald die FPÖ eine Mehrheit gewinnen könnte?
Das wird man sehen. Also ich meine, jetzt ist ganz wichtig, dass Faymann zurückgetreten ist und mit Christian Kern ein ganz neuer Mann von einer ganz anderen Generation und ganz anderen politischen Sozialisierung oder politischen Kultur diese Partei und damit auch die Kanzlerschaft übernommen hat. Ja, er ist angetreten mit ganz Klartextsätzen, dass wir das alles nicht mehr aushalten, wie sozusagen die etablierten Eliten hier Politik machen, dieses Reden in den alten Jargon und in diesen Floskeln, die niemand mehr hören kann. Und gleichzeitig aber hat er auch, was in dem Land sozusagen auch von einer Art politischen Depression, ja natürlich niedergedrückt wurde in den letzten Monaten, gesagt, es geht nicht darum, die Ängste und Sorgen zu nähern, sondern die Hoffnungen der Leute zu nähern und die Fenster aufmachen und frischen Wind reinlassen. Ja. Und das hat das Land sozusagen diese eine Botschaft, und das waren 20 Minuten oder 15, nachdem ihn der Parteivorstand nominiert hat zum Kanzler, zum Bundeskanzler und zum Parteivorsitzenden, also Bundeskanzler wurde ja vom Bundespräsidenten angelobt. Und diese 15 Minuten haben schon ausgereicht, das Land auf einen anderen Ton zu stimmen. Ich würde fast sagen, in eine Art von Yes, we can Euphorie zu versetzen. Und wenn das gelingt, dann hat nicht nur die große Koalition und insbesondere halt sozialdemokratische Teil in dieser großen Koalition noch eine Chance, sondern eben auch kann diese geänderte Stimmung auch einen Einfluss auf die Wahlentscheidung noch am Sonntag haben. Also deswegen bin ich auch optimistisch. Ich glaube, jetzt haben wir es gedreht.
Trotzdem, Österreich erlebt gewissermaßen eine Krise des Polit-Establishment, zwar nicht zum ersten Mal, aber einmal mehr. Irgendeinmal gibt es dann Neuwahlen, irgendeinmal muss diese große Koalition wieder bestätigt werden. Wie sieht es aus? Besteht da tatsächlich auch die Gefahr, dass eine FPÖ dann plötzlich eine absolute Mehrheit im Parlament erreichen könnte, was sie bisher nie geschafft hat?
Eine absolute natürlich nicht, aber sagen wir so, also ich würde mal sagen, wir haben sozusagen seit Monaten und seit Jahren eine Krise des politischen Systems, und jetzt haben wir sozusagen eine starke rechtspopulistische Kraft, aber sozusagen eine Sozialdemokratie, die entschlossen ist, wieder eine soziale und demokratische Reformpartei zu sein, also sich damit auch zu wehren. Ja? Das muss man ja auch mal dazu sagen. Ja? Also sozusagen vorher war ja das ja auch eine Art von Wehrlosigkeit. Und damit haben wir jetzt eine Art Wettbewerb. wenn alles gut läuft. Ja, und wie dieser Wettbewerb ausgeht, das ist natürlich unklar. Ja, im Moment in den Umfragen, also in den Umfragen am Ende der Faymann-Ära, lag die Sozialdemokratie circa 10% hinter der FPÖ zurück und die ÖVP, also die Konservativen, die Christdemokraten, auch circa 10%, wenn nicht sogar mehr. Also wahrscheinlich liegen die 12-13% vor. Ja. Und das muss man halt drehen. Dafür hat man jetzt Zeit, längstens bis 2018, das sind Neuwahlen. Und dann stellt sich die Frage, wer stärkste Partei ist und ob die stärkste Partei so sehr stärkste Partei ist, dass sie sozusagen eine strategische Regierungsmehrheit hat. Ja. Und das ist halt jetzt eine Art von, jetzt ist das Spiel offen, ja klar. Es ist denkbar, das wäre jetzt, also unter den Bedingungen, wie sie vor einer Woche geherrscht haben, sogar die nicht nur wahrscheinlichste, sondern eher sicherste Variante gewesen, dass die FPÖ mit 36-37% bei den nächsten Wahlen vorne liegt und Sozialdemokraten und Christdemokraten irgendwo bei 22 höchstens, wenn nicht noch eine viel größere Eruption des politischen Systems gedroht hätte. Und jetzt gibt es die Chance, dass vielleicht das anders aussieht. Also das eine Kern-SPÖ, wenn das so weitergeht, jedenfalls wie im ersten Tag, dann im Jahr 2018 irgendwo bei 36% liegt und gegen sie nicht regiert werden kann, de facto.
Was würde denn eine Wahl von Van der Bellen bedeuten für die Grünen, also für andere linke und liberale Kräfte in Österreich?
Also für die Grünen wäre es natürlich ein totaler Schub, logischerweise. Also die Grünen hätten einen großen Erfolg, wobei es natürlich mehr der Erfolg der Person ist als der Partei selbst. Ja, der Schub selbst der Partei zugutekommt, das wird man sehen. Das demokratische, soziale, nicht verhetzte, sonstige Österreich hätte natürlich, wenn das auch noch gelingt, irgendwie, es würde auf Wolke 7 schweben. Also dann hätte man gewissermaßen einen Grünen in einer Woche einen grünen Bundespräsidenten installiert und einen linksliberalen Kanzler, der, sagen wir mal, irgendwie ein bisschen Obama und ein bisschen Justin Trudeau ist. Das wäre wahrscheinlich, also ich meine, müssen wir es gar nicht vorstellen. Ja, es wäre großartig, natürlich. Ja.
Soweit die Einschätzungen und Hoffnungen von Robert Misik. Robert Misik ist Videokolumnist bei der Online-Ausgabe der österreichischen Tageszeitung Der Standard. Außerdem schreibt er für verschiedene Zeitungen, wie zum Beispiel für die Deutsche Taz.
Rabe Info. Radioblog.
Es ist Freitag und somit Zeit für unsere akustische Kolumne. Heute beugt sich der Rabe-Mitgründer und Anwalt Willi Egloff über zwei Traktanden der nächsten Stadtratssitzung.
Für die Sitzung des Berner Stadtrats vom nächsten Donnerstag ist der Leistungsvertrag mit dem Verein iCur für die Jahre 2016 bis 2019 traktandiert. Neben dem Leistungsvertrag steht auch die jährliche Subvention der Stadt an die Reitschule zur Diskussion. Das Traktandum 6 der gleichen Sitzung lautet wie folgt: Tour de France 2016 in Bern, Kredit für Pflicht und Rahmenprogramm. Bei beiden Traktanden geht es um beachtliche Beiträge. Für die Reitschule will die Stadt jährlich 380.000 Franken ausgeben. 318.780 Franken für die Miete an Immobilienstadt Bern und den Rest für Nebenkosten. Im Klartext, die Stadt Bern bezahlt überhaupt kein Geld. Sie bucht das Geld aus der einen Rechnung aus und bei Immobilienstadt Bern und beim EWB wieder ein. Für die Tour de France will die Stadt 550.000 Franken ausgeben. Der Kanton bezahlt nochmals 300.000 Franken. Insgesamt verursacht der Anlass Kosten von 2 Millionen. Mit der Subvention von 380.000 Franken für die Reitschule ermöglicht die Stadt ein äußerst vielseitiges Kulturprogramm, das der Bevölkerung von Bern und Umgebung 365 Tage im Jahr zur Verfügung steht. Im laufenden Jahr sogar an 366 Tagen. Sie ermöglicht gleichzeitig ein Begegnungszentrum, in welchem nachhaltige soziale Strukturen aufgebaut und gepflegt werden können. Mit den 850.000 Franken sorgen Stadt und Kanton für 3 Tage Spektakel in der Stadt und entlang der Rennstrecke. Ob es eine darüber hinausgehende Werbewirkung gibt, ist unklar. denn der Effekt kann auch sehr schnell wieder verpuffen. Ich weiß schon, dass man nicht Äpfel mit Birnen vergleichen sollte. Aber die Tatsache, dass beides am kommenden Donnerstag im Stadtrat zur Debatte steht, lädt halt doch zu einem Vergleich ein. Denn die Gegenüberstellung macht vor allem wieder einmal bewusst, für wie wenig Geld die Stadt Bern zu ihrem hochstehenden Kultur- und Begegnungszentrum Reithalle kommt. 380.000 Franken im Jahr und alles Geld letztlich in die eigene Tasche. Das ist schon ein extrem guter Deal. Wollte man ein vergleichbares Programm auf kommerzieller Basis auf die Beine stellen, müsste die Stadt Millionenbeiträge bereitstellen und diese dann auch tatsächlich ausgeben. Die Gegenüberstellung zeigt weiter, welch destruktive Politik die rechten Parteien in Bern betreiben. Der FDP fällt zur ganzen Debatte nichts Besseres ein, als schon im Voraus zu verlangen, dass die Reithalle in Zukunft als Hilfspolizei zu funktionieren habe. Sie will die Leistungsvereinbarung nur genehmigen, wenn die Reithalle eine eigene Anti-Drogen-Polizei aufbaut. Die SVP will zur Abwechslung mal wieder eine Puck gegen die Reithalle einsetzen. Was die tun soll, weiß die SVP auch nicht, aber da im Herbst Stadtratswahlen sind und dieser Club rechter Kleingeister zu irgendeiner konstruktiven Politik nicht fähig ist, wird halt wieder einmal ein Vorstoß gegen die Reitschule unternommen. Zur Tour de France haben beide Parteien gar nichts zu bemerken. Wahrscheinlich ist ihnen noch nicht klar, ob die Stadtberner Bevölkerung für oder gegen dieses Tour de France-Spektakel ist. Die Gegenüberstellung zeigt schließlich auch deutlich, was für die Lebensqualität in Bern wichtig ist. Ob die Tour de France nach Bern kommt oder nicht, spielt letztlich keine große Rolle. Nach 3 Tagen ist der Spuk vorbei und Bern sieht wieder so aus wie in den Tagen zuvor. Ob es die Reitschule weiterhin gibt oder nicht, ist für die Kulturszene in der Stadt und damit für sehr viele Bernerinnen und Berner von sehr großer Bedeutung. Ohne Reitschule wäre Bern nicht mehr die gleiche Stadt.
Und ohne die Flexibilität dieser Reitschule wäre Radio Rabe heute massiv ärmer. Nicht zuletzt dank den zahlreichen Reitschülern und Reitschülerinnen konnte das etwas schlecht gestartete Rabefest vor einer Woche wieder einigermaßen ins Lot gebracht werden. Sie hörten den Radioblog von Willi Egloff. Er ist Anwalt und hat vor über 20 Jahren Rabe mitgegründet.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Freitag, dem 20. Mai auf Rabe. Auf unserer Webseite rabe.ch gibt's alle Infosendungen als Podcast und Weblinks zu den gesendeten Beiträgen. Das nächste aktuelle Info hören Sie am Montag wieder, wie immer um 11. Dann debattieren wir im Grünen mit Grünen über das Berner Vierer und Mittelfeld. Beigetragen zu dieser Sendung hat Willi Egloff. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Auf Wiederhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.